Der Bibeltext für die Predigt heute steht im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 16 bis 33. Die Traurigkeit der Jünger wird sich in Freude verwandeln. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit, hat er gesagt, was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen? Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Bisher habe ich mit Hilfe von Bildern zu euch gesprochen. Aber es kommt eine Zeit, wo ich nicht mehr in dieser Weise mit euch reden werde. Frei und offen werde ich dann über den Vater zu euch sprechen. Wenn jene Zeit gekommen ist, werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, denn er selber, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, vom Vater gesandt bin ich in die Welt gekommen, und jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater zurück. Da sagten seine Jünger, jetzt redest du frei und offen und nicht mehr in Bildern. Wir wissen jetzt, dass du alles weißt. Du kennst unsere Fragen, bevor wir sie dir stellen. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jetzt glaubt ihr, sagte Jesus. Seht, die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet, jeder dorthin, wo er herkommt. Und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt.
Chris hat es schon gesagt, wir starten eine neue Mini-Reihe, wo es um Ostern geht, die Ereignisse um Ostern, und wir wollen da quasi uns drauf einstimmen und darauf hinfiebern. Und es gibt Ereignisse, nach denen die Welt nicht mehr dieselbe ist, wo die Welt plötzlich ganz anders ist, als sie es einmal war. Ereignisse, die alles verändern. So Einschnitte in der Geschichte. Zum Beispiel der 9. November 1989. Der Mauerfall. Die Wende. Es war das Ende einer Ära. Das Ende der Aufteilung der Welt in Ost und West. Das Ende des Kalten Krieges. Das Ende des kommunistischen Systems, zumindest in der Form, wie es damals existierte. Ich war damals 3 Jahre alt und habe im Sandkasten gespielt und es hat mich nur am Rande interessiert. Aber trotzdem wurde auch für mich die Welt anders. Ich bin groß geworden in einem wiedervereinigten Deutschland mit einer sozialen Marktwirtschaft. Es ist ein Ereignis, nach dem die Welt für immer anders ist. Politisch, wirtschaftlich, sozial. Und egal, wie man dazu steht oder stand, ob man das positiv gesehen hat oder negativ, ob man für Demokratie und freie Marktwirtschaft war oder eher für Sozialismus, man musste irgendwie mit den neuen Fakten klarkommen. Und im Herzen des christlichen Glaubens steht die Überzeugung, dass es ein Ereignis gibt, das die Welt mehr verändert hat als der Mauerfall. Ein Ereignis, seitdem die Welt nicht mehr dieselbe ist und nie wieder sein wird, wie sie mal war. Und das ist die Auferstehung von Jesus. Es ist Ostern. Wenn das wirklich passiert ist, wenn Jesus tot war und wieder lebendig geworden ist, dann leben wir in einer anderen Realität. Egal, ob wir daran glauben oder nicht. Wenn du wissen willst, warum ich an die Auferstehung glaube, warum ich das für auch rational überzeugend halte, kannst du mir gerne schreiben oder wir treffen uns. Es gibt nichts, worüber ich lieber rede als das. Heute werden wir uns nicht anschauen, ob das so war und warum das so war, sondern ich möchte aus diesem Text, den wir gehört haben, drei Dinge anschauen, die durch die Auferstehung anders geworden sind. Es gäbe noch viel mehr, aber heute drei Dinge. Das eine ist, die Auferstehung verändert, wie wir Gott verstehen. Das zweite ist, die Auferstehung verändert, wie wir mit Gott reden. Und das dritte ist, die Auferstehung verändert, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen. Jesus war ein jüdischer Wanderprediger, der ist 3 Jahre durch die Gegend gewandert, hat gepredigt, hat diskutiert, hat Menschen besucht. Es wird berichtet, dass er Menschen geheilt hat. Er hat Nachfolger um sich geschart, sogenannte Jünger, und ist mit denen durch die Gegend gezogen. Und nach diesen 3 Jahren hat Jesus eine Abschiedsrede gehalten an seine Jünger. Und der Text, den wir gerade gelesen haben, ist aus dieser Abschiedsrede. Es sind die allerletzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Danach spricht er noch ein Gebet und dann geht es ganz, ganz schnell. Er wird festgenommen, es gibt einen kurzen Prozess, er wird gefoltert, er wird hingerichtet, er stirbt. Die Jünger, die haben keine Ahnung, was kommt und dass das alles auf sie zukommt, aber Jesus weiß es und er will sie hier vorbereiten. Er will sie auf Karfreitag und Ostern vorbereiten, auf das, was ihre und unsere Welt auf den Kopf stellt. Und er sagt in diesem Text, vielleicht ist euch das aufgefallen, immer wieder, noch eine kurze Zeit und dann passiert irgendwas. Es kommt die Stunde. Es geht ihm ganz viel um das, was kurz bevorsteht, um die Zukunft. Und die Jünger, die verstehen das nicht. Die checken das überhaupt nicht. Die denken also, wenn Jesus der Messias ist, wie er sagt, und er ist gekommen, um uns von den Römern zu befreien, wieso will der jetzt weggehen? Und wenn es so wichtig ist, wie er sagt, dass er jetzt zum Vater geht, warum sagt er, ich komme dann wieder? Und warum alles in der kurzen Zeit? Das macht für sie überhaupt keinen Sinn. Die haben ganz viele Fragezeichen, weil die nicht einordnen können, was Jesus hier sagt. Und das ist was, was wir immer wieder in den Evangelien finden. Die Evangelien sind die 4 Biografien von Jesus, die wir in der Bibel finden. Und da lesen wir, dass die Leute, die Jesus nachgefolgt haben, die an ihn geglaubt haben, ihn immer wieder missverstanden haben. Immer wieder nicht gecheckt haben, worum es ihm ging. Und ich finde es bemerkenswert, weil von wem haben wir diese Berichte? Naja, von den Jüngern selbst. Weil die haben das weitererzählt und die haben das später aufschreiben lassen. Das heißt, die haben sich nicht selbst in ein besseres Licht gerückt. Die haben nicht diese peinlichen Stories, wo sie was nicht gecheckt haben, einfach weggelassen oder abgeändert, sondern die waren ganz offen und ehrlich und haben gesagt, wir geben es zu, wir waren nicht so die größten Checker. Wir haben echt Jesus ständig missverstanden, wir haben es echt schwer gehabt zu glauben, wir konnten das nicht glauben. Und die waren einfach ganz ehrlich. Und ich finde das total cool, weil die ersten Christen quasi und der Anfang der Kirche ist nicht auf den Glauben von Menschen gebaut, auf den großen Glauben, den die hatten, sondern er ist darauf gebaut, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die Schwierigkeiten hatten mit dem Glauben. Und das ist total tröstlich für uns. Ich glaube nicht, dass es damals einfacher war zu glauben, als es heute ist. Was Jesus gesagt hat und getan hat, hat genauso wenig in ihr Weltbild und ihre Kategorien gepasst, wie es in unser Weltbild und unsere Kategorien passt. Und das würden wir auch erwarten, wenn es stimmt, was Jesus über sich sagt. Dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er von Gott gekommen ist, aus einer anderen Welt, in unsere Welt, um seinen Auftrag zu erfüllen und um dann wieder zurück zum Vater in seine Welt zu gehen. Wenn das stimmt, dann muss es für jede Kultur und für jede Zeit schwer sein, zu glauben und zu verstehen, was er hier tut und sagt, weil es aus einer anderen Welt ist, weil es unsere Erfahrung übersteigt. Und Jesus selbst sagt in diesem Text, was ich euch gesagt habe, ist schwer verständlich. Ich habe in Bildern zu euch gesprochen. Ihr könnt das gar nicht alles jetzt einordnen, aber es kommt die Zeit, dann werdet ihr es verstehen. Und er sagt quasi, ihr müsst abwarten, erst nach meinem Tod und nach meiner Auferstehung und wenn der Geist Gottes gekommen ist, den ich euch versprochen habe, dann erst werdet ihr richtig verstehen, wer ich bin und was ich gesagt habe und was ich gemacht habe. Und Jesus kündigt ihnen das an und wie reagieren die Jünger? Die sagen, nee, wir haben es jetzt schon gecheckt. Jetzt haben wir es endlich kapiert. Jetzt glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Und die bringen dann irgend so eine komische Begründung von, weil du unsere Fragen kennst, bevor wir sie stellen, deshalb glauben wir. Es kann ja manchmal ganz peinlich sein, wenn man was nicht versteht. Wir hatten bei uns am Freitag einen Pokerabend und die Frage, die mir alle gestellt haben, kann ich denn da kommen, wenn ich kein Poker kann? Weil die Angst ist, irgendwo zu sein, wo man der Einzige ist, der es nicht checkt. Es ist uns unangenehm. Aber es ist okay, man darf was nicht verstehen. Aber was wirklich peinlich ist, ist, wenn man denkt, dass man was verstanden hat, aber man hat es gar nicht verstanden. Aber man ist voll davon überzeugt. Und das ist das, was bei den Jüngern hier der Fall ist. Die sagen, jetzt haben wir es endlich kapiert, jetzt haben wir es gecheckt, jetzt wissen wir es, danke Jesus, alles klar. Und Jesus gibt ihnen voll den Dämpfer. Der stellt eine kritische Frage. Jetzt glaubt ihr? Er sagt im Prinzip, ihr überschätzt euren Glauben. Jesus applaudiert nicht nur, weil sie jetzt glauben und sagt, toll, super, dass ihr glaubt, finde ich richtig klasse, sondern er stellt ihnen eine kritische Frage. Warum macht er das? Jesus ist nicht an einem oberflächlichen Glauben interessiert. Er sieht, dass ihr Glaube auf einem wackeligen Fundament beruht. Erst sein Tod und seine Auferstehung bieten ein solides Fundament für den Glauben an ihn. Und deshalb sagt er ihnen voraus, er sagt, ihr sagt jetzt, ihr glaubt an mich und ihr habt es verstanden, ihr habt es gecheckt. Es dauert nicht lang und ihr werdet mich alle verlassen, ihr werdet mich alle im Stich lassen. Obwohl ihr jetzt sagt, ihr seid meine besten Freunde. Was er ihnen sagen möchte ist, echter Glaube zeigt sich an einem veränderten Leben. Es ist einfach zu sagen, ich glaube, ich habe es verstanden. Aber verändert es wirklich dein Leben? Und das ist der Glaube, den Jesus haben will. Glauben ist es also ein Prozess, wo ist ein Weg, ist eine Reise, wo unterwegs ganz viele Groschen fallen und wir mehr und mehr verstehen. Jünger zu sein bedeutet per Definition jemand zu sein, der lernt. Das ist die Bedeutung von dem Wort Jünger. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir bereit sein, Lernende zu werden. Wir müssen bereit sein, so demütig zu sein, dass wir auch eingestehen können, wo wir was nicht kapiert haben oder wo wir Fehler gemacht haben. Ich bin in der Kirche groß geworden, ich bin schon vor meiner Geburt in Gottesdienste gegangen und ich habe die Sachen so oft gehört, ja, was Glaube ist und dass Gott uns vergibt und diese ganzen Sachen. Und trotzdem habe ich erst mit 14, 15 Jahren so ein Aha-Erlebnis gehabt unter ganz vielen anderen, wo ich zum ersten Mal für mich persönlich nochmal tiefer verstanden habe, was Glauben eigentlich heißt. Und meine Eltern hätten sagen können, ja, nichts anderes haben wir dir 15 Jahre lang die ganze Zeit gesagt, du Depp. Haben sie nicht gemacht. Aber das ist einfach ein Weg, den wir gehen, wo wir nach und nach mehr und mehr verstehen und Groschen fallen. Und darauf müssen wir uns einlassen, wenn wir das wollen. Es gibt manche Dinge, die sind so zentral, wenn es beim Glauben um Glauben geht, dass ohne sie alles andere keinen Sinn macht. Und die Auferstehung von Jesus ist eines dieser Dinge. C.S. Lewis hat mal gesagt, ich glaube an das Christentum, so wie ich an den Sonnenaufgang glaube. Ich glaube nicht nur, weil ich die Sonne sehe, sondern ich glaube, weil ich durch die Sonne alles andere sehe. Er hat gesagt, der Glaube erschließt mir einen neuen Horizont. Ich kann dadurch plötzlich viel mehr verstehen, viel mehr wahrnehmen, viel mehr sehen. Und ich glaube, das stimmt auch in Bezug auf die Auferstehung. Ohne die Auferstehung werden wir den christlichen Glauben und Jesus nie verstehen. Es ist wie die Sonne, die alles andere erhellt. Mit der Auferstehung bricht eine neue Wirklichkeit an. Jesus benutzt hier das Bild von der Frau, die kurz vor der Geburt steht. Er sagt, die Frau hat Wehen und die hat Schmerzen und dann kommt endlich das Kind zur Welt. Und es war ein typisches Bild, was die Juden damals benutzt haben, um die Welt in ihrem Zustand zu beschreiben. Die haben gesagt, unsere Welt ist gerade in Geburtswehen. Wir haben viel Leid, wir haben Krieg, wir haben Unterdrückung, wir haben ganz viele Probleme in dieser Welt und wir warten alle auf diesen Moment der Geburt, wo Gott eingreift und diese Welt verändert. Wo eine neue Zeit anbricht, wo Gott seine Schöpfung wiederherstellt, wo Gott Frieden bringt. Und das haben sie mit jenem Tag bezeichnet. Immer wenn die Bibel von jenem Tag spricht, haben sie sich darauf bezogen, dass Gott kommt und die Welt verändert und Gott eingreift und Gott rettet. Und Jesus sagt jetzt, mit meiner Auferstehung bricht diese neue Ära an. Mit meiner Auferstehung beginnt Gottes Erneuerungsprogramm für die Welt. Es ist kein politisches Programm, es ist kein Bildungsprogramm, es ist keine Wirtschaftsreform, es ist nicht irgendein kulturelles Gut. Das sind alles gute Dinge, die haben alle ihren Platz. Aber ich erneuere die Welt durch meinen Tod und meine Auferstehung. Das ist der Beginn. Indem ich den Tod überwinde, mache ich die Welt neu. indem ich Menschen wieder mit ihrem Schöpfung in Beziehung bringe. Dadurch stelle ich die Welt wieder her. Und er sagt dann an einer Stelle in diesem Text, wenn ihr das verstanden habt, wenn die Zeit gekommen ist, dann werdet ihr nichts mehr fragen müssen. Ich glaube nicht, dass er hier meint, dass er sagt, ihr werdet keine Fragen mehr haben. Wir haben alle noch Fragen. Aber er sagt, dass manche grundlegenden Lebensfragen mit der Auferstehung ein für alle Mal geklärt sind. Die Frage, wie es für mich nach dem Tod weitergeht, ist geklärt. Die Frage, was die Hoffnung für diese Welt ist, ist geklärt. Die Frage, was ultimative Realität ist, ist mit der Auferstehung geklärt. Und deshalb verändert die Auferstehung, wie wir die Welt verstehen, wie wir Gott verstehen, wie wir alles verstehen. Das Zweite, was die Auferstehung verändert, ist, wie wir mit Gott reden. Das habe ich noch nie gesehen, aber hier sagt Jesus, bisher, also bis jetzt, wo ihr mit mir unterwegs wart, habt ihr nicht in meinem Namen gebetet. Aber ab jetzt, ab dieser neuen Zeit, die anbricht, könnt ihr in meinem Namen beten. Und dann wird euch der Vater jede Bitte erfüllen. Was heißt das, in meinem Namen beten? Ich habe das oft so mitbekommen, wenn Leute gebetet haben, auch meine Eltern, am Ende des Gebets hieß es dann, im Namen von Jesus, Amen. Es war so eine Formel, die man am Schluss drangehängt hat. Es wurde schon so ein bisschen zu Floskel, das Signal, dass man jetzt endlich essen kann. Ja? Und wenn ich selber dran war, dann konnte man das ganz schnell abhaken. Danke fürs Essen in Jesu Namen, Amen. Und los geht's. Aber in allen Gebeten, die wir in der Bibel finden, im Neuen Testament, steht nirgendwo im Namen von Jesus in den Gebeten drin. Keiner hat das gesagt. Das heißt, im Namen von Jesus zu beten, bedeutet nicht, diese Worte irgendwo einzubauen. Als ob es so eine Zauberformel wäre, die ich irgendwie dranhänge und jetzt ist Gott gezwungen, auf mein Gebet zu reagieren oder jetzt ist es irgendwie wichtiger oder wertvoller. Das ist mehr Aberglaube. Der Name steht in der Bibel für den Charakter einer Person und für ihre Autorität. Und im Namen von Jesus zu beten, bedeutet sich, auf Jesus zu berufen. Das heißt, ich erkenne an, ich kann nur zu Gott kommen und nur zu Gott beten, weil Jesus meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat, weil Jesus mich zum Kind Gottes gemacht hat. Und ich berufe mich darauf. Ich habe eine Schulfreundin, die arbeitet bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Und es war ganz cool, im November bin ich dahin und konnte sie mal besuchen. Und es ist wie am Flughafen, man wird da durchgecheckt, hohe Sicherheitsstandards. Und sie hat mich vorher angemeldet, eine Woche vorher. Das heißt, die wussten, dass ich komme und ich habe dann so eine Chipkarte bekommen, eine Nummer. Und ich war als ihr Gast angemeldet. Und mit diesem Status konnte ich dann durch die Sicherheitstüren durchgehen und konnte mich frei bewegen und das gute Essen essen und die ganzen schlauen, reichen Banker sehen, die da rumlaufen. Ich habe von ihrem Status profitiert. Ich konnte das nur machen, weil sie dort angestellt ist und dort arbeitet. Und genau das bedeutet es, im Namen von Jesus zu beten. Das heißt, ich kann frei jederzeit und überall zu Gott kommen, mit ihm reden, weil ich vom Status von Jesus profitiere. Ich berufe mich auf ihn. Er berechtigt mich, Zugang zu haben zu meinem Vater. Und insbesondere sein Tod und seine Auferstehung sind wie diese Chipkarte, die ich bekommen habe, mit der ich durch alle Drehtüren durchgehen kann. Im Namen von Jesus zu beten bedeutet noch eine andere Sache. Es bedeutet, in Übereinstimmung mit seinem Charakter und seinen Werten und seinen Anliegen zu beten. Du bist frei, Gott darum zu bitten, dass er deine Gier nach Geld befriedigt oder dass er dich rächt oder dass er eine Person, die du nicht magst, ihr Schaden zufügt. Kannst du machen, aber du betest dann nicht im Namen von Jesus. Du betest dann deine eigene Agenda. Im Namen von Jesus beten heißt, ich bete Gottes Agenda für die Welt. Ich übernehme seine Anliegen, seine Werte, das, was er will. Es ist perfekt ausgedrückt in dem, was Jesus mal selbst gebetet hat, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und dann gilt dieses Versprechen, Gott wird dein Gebet beantworten. Aber Jesus geht es hier gar nicht so sehr darum zu sagen, ihr müsst so und so beten, ihr müsst diese Worte benutzen, ihr müsst diese Inhalte beten, sondern ihm geht es um was viel, viel Tieferes. Es geht ihm hier um die Liebe des Vaters. Gebet ist kein Deal mit Gott, wo ich sage, ich bete und ich gebe dir das und dafür gibst du mir das. Gebet ist auch nichts, was womit ich mir bei Gott irgendwie Punkte verdiene. Gebet ist auch nichts, was womit ich beweisen kann, was für ein guter Christ ich bin oder wie fromm ich bin. Und Gebet ist schon gar nicht eine Pflicht, die ich erfüllen muss oder ein Zwang. Sondern Gebet ist die direkte Folge des tiefen Glaubens, dass Gott mein Vater ist. Es gibt Menschen, wenn die beten, dann merkt man, die kennen Gott total gut. In meinem Theologiestudium war es so, dass vor jeder Vorlesung die Dozenten gebetet haben. Und manche von den Dozenten haben einen ganz starken Eindruck bei mir hinterlassen. Es hat mich einfach beeindruckt, wie die gebetet haben. Man hat denen abgespürt, wie real Gott für sie ist, wie nah sie Gott sind, wie gut sie Gott kennen. Das war total toll, das war echt beeindruckend. Dietrich Bonhoeffer war so jemand, wo Leute gesagt haben, es gab keinen Mann wie Bonhoeffer, bei dem man gemerkt hat, wenn er betet, ist Gott so unglaublich real für ihn, als ob er direkt da wäre. Er ist total vertraut mit Gott. Das heißt, Gebet ist der natürliche Ausdruck von tiefem Vertrauen in Gott. Wem Beten nicht wichtig ist, oder wer nicht betet, oder sogar wer nicht viel betet, und dazu zähle ich mich auch, der glaubt nicht wirklich, dass Gott sein liebevoller Vater ist. Das heißt, die Lösung ist dann nicht, mehr zu beten, sondern die Lösung ist dann, du musst deinen Vater besser kennenlernen. Und hier treffen wir aber auf ein großes Problem. Einige von uns hatten keine Väter oder hatten keine guten Väter. Und deshalb wollen wir auch keinen himmlischen Vater, weil das was total Negatives für uns ist. Ludwig Feuerbach war ein großer Religionskritiker und er hat die These aufgestellt, dass Menschen an Gott glauben, weil sie ihre ganzen Sehnsüchte und Wünsche auf dieses idealisierte Wesen projizieren und sich damit vorstellen, es muss dieses Wesen geben. Eigentlich ist Gott einfach die Projektion ihrer Wünsche. Wenn Feuerbach konsequent gewesen wäre, hätte er das aber auch von Atheisten sagen müssen. Manche Menschen haben negative Erfahrungen mit Autorität gemacht und mit ihrem Vater. Sie projizieren das auf Gott und deshalb wollen sie nicht an Gott glauben. Es gibt einen amerikanischen Psychologen, der hat die Biografien von bekannten Atheisten untersucht und hat besonders das Verhältnis zu ihrem Vater untersucht und hat genau diese These aufgestellt, dass bei diesen Atheisten ihr Vaterbild zu ihrem Atheismus geführt hat. Und ich denke, dass in vielen Fällen was Wahres dran ist, obwohl es natürlich noch viele andere Gründe für Atheismus gibt und nicht alle Atheisten schlechte Väter haben. Aber es kann ein Grund sein. Aber es kann genauso ein Problem für Gläubige sein, die ein negatives Gottesbild haben. Und Jesus möchte uns hier wegholen von unseren negativen Erfahrungen. Er möchte uns befreien von unseren Projektionen. Und er möchte uns mit der Realität versöhnen. Mit der Realität seines liebenden Vaters. Ich glaube, für viele von uns ist Jesus irgendwie attraktiv, zumindest respektieren wir ihn. Wir schätzen seine Ethik, wir schätzen seine Gewaltlosigkeit, wir schätzen seine Barmherzigkeit, wir finden ihn irgendwie authentisch vielleicht. Manche von uns würden vielleicht sogar sagen, Jesus ist mein Freund. Ich lebe mit ihm, ich rede mit ihm, ich habe eine Beziehung zu ihm. Ich glaube, Gott ist für uns gefühlt oft weiter weg. Das ist der Chef da oben, der ein bisschen strenger ist, der vielleicht auch mal verärgert ist, vielleicht sogar böse. Und deshalb können wir ganz gut mit Jesus, aber mit dem Vater nicht ganz so gut. Und Jesus sagt hier, er möchte dieses Missverständnis aufklären. Er sagt hier, wenn ihr in meinem Namen zum Vater betet, dann ist es nicht so, ihr betet zu mir und sagt mir alles, was ihr braucht und wollt. Ich renne jetzt zum Vater und ich versuche, den umzustimmen. Und ich versuche, den zu überzeugen, dass eure Anliegen ganz wichtig sind und ganz toll sind. Und dann geht er vielleicht drauf ein, weil ich so toll bin. Nee, der Vater selbst hat euch lieb, sagt er. Der Vater liebt euch direkt. Der Grund, warum ich in die Welt gekommen bin, um für euch zu sterben, ist, dass der Vater die Welt so sehr geliebt hat, dass er mich geschickt hat. Das ist total großartig. Vorher in dieser Rede sagt Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Also hier ist der Vater, Gott, und der liebt seit einer Ewigkeit Jesus absolut perfekt. Das ist die perfekteste, beste, reinste Liebe, die es überhaupt je gegeben hat. Und Jesus sagt, mit der Liebe, mit der ich vom Vater geliebt werde, mit dieser gleichen Liebe liebe ich jetzt euch. Das ist absolut gewaltig. Er sagt, ihr seid geliebter, als ihr es euch erträumen könnt. Aber das ist so eine Linie. Vater, Jesus, wir. Jetzt sagt er, es gilt nicht nur Vater, Jesus, wir, sondern es gilt, Jesus liebt uns, aber der Vater liebt uns auch direkt. Und wir können Jesus lieben und wir können den Vater lieben. Und das heißt, wir sind plötzlich alle ineinander verwoben und wir lieben alle einander. Das heißt, hier gibt es ein Geflecht aus Liebesbeziehungen. Ja? Und das ist absolut genial, weil die Bibel sagt uns, dass was passiert durch die Auferstehung von Jesus, dass wir hineingenommen werden in diese ewige Liebesgemeinschaft der Dreieinigkeit, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist sich seit einer Ewigkeit perfekt lieben. Und diese Liebesbeziehungen werden jetzt geöffnet und wir werden hineingeliebt in diese Liebe. Wir werden eingeschlossen in diese Liebesbeziehung. Und das ist möglich durch die Auferstehung von Jesus. Das heißt, sie verändert unsere Beziehung zu Gott. Und das Dritte, was sie verändert, ist, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen. Den Jüngern steht hier ganz, ganz viel Leid bevor. Sie werden ihren allerbesten Freund verlieren. Der, für den sie ihr ganzes Leben umgekrempelt haben. Sie werden ihre Hoffnung verlieren. Der Hoffnungsträger stirbt. Und Jesus benutzt, wie gesagt, dieses Bild von der Schwangerschaft. Ich finde das ein total starkes Bild. Ein Freund von mir, der die Geburt seines ersten Kindes miterlebt hat, der hat mir erzählt, was er so unglaublich fand. Er hat gesagt, erst waren die Wehen da und die Schmerzen. Aber in dem Moment, wo meine Frau ihr Baby zum ersten Mal in die Hände genommen hat, war sie völlig transformiert. Die Schmerzen waren vergessen. Ihr Gesicht hat gestrahlt, da war eine Freude, sie war völlig verändert. Und das hat ihn total verblüfft. Das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich nur die Mamas hier wirklich verstehen. Und Jesus sagt, das ist das, was mit eurem Leid und eurer Trauer passieren wird. Die wird von einem Moment auf den anderen umschlagen in eine totale Freude. Und wir lernen daraus zwei Dinge. Das eine ist, Jesus will unsere vollkommene Freude. Jeder, der denkt, dass der Glaube ihn Freude kosten wird und Spaß kosten wird und ihm das Glück rauben wird, der stellt sich einen anderen Glauben vor als den, über den Jesus hier spricht. Jesus sagt, ich sage euch das, damit eure Freude vollkommen sei. Ich möchte euch Freude schenken. Der christliche Glaube ist zutiefst eine Religion der Freude. Und das Zweite, was wir lernen, ist, dass wir, wenn wir Leid erleben, Gottes Fähigkeit unterschätzen, uns eine so große Freude zu schenken, dass unser Leid rückblickend vernachlässigbar wird. Das ist eigentlich die Botschaft von Ostern. Gott hat die Fähigkeit, uns eine vollkommene Freude zu schenken, die so groß ist, dass sie jedes Leid dieser Welt aufwiegen kann. Es geht sogar noch weiter. Es ist nicht nur so, dass Gott die Fähigkeit hat, dass wir eine Zeit der Trauer und des Leids durchmachen und dann wird die abgelöst durch Freude, sondern er verwandelt unsere Trauer in Freude. Das heißt, unsere Trauer und unser Schmerz und das Leid bekommt einen Sinn. Die Geburtsschmerzen haben einen Sinn. Ohne die Geburtsschmerzen gibt es keine Geburt. Ohne den Tod gibt es keine Auferstehung. Die Auferstehung ist gerade deshalb so genial, weil es vorher den Tod gab. Das heißt, Gott hat die Fähigkeit, all das Leid, was wir erleben und all die Trauer in Freude zu verwandeln. Und das ist für mich der höchste Ausdruck von Gottes Allmacht, dass er unserem Leid einen Sinn geben kann und es verwandeln kann, auch wenn wir das jetzt vielleicht noch nicht sehen können. Und wenn du irgendetwas oder irgendjemand in deinem Leben verloren hast und du kannst dir nicht vorstellen, dass du je wieder glücklich wirst, du kannst dir nicht vorstellen, dass du je drüber hinwegkommen wirst, dann möchte ich dir sagen, Gott ist größer, als du dir vorstellen kannst. Ich kann dir nicht zu den Zeiträumen sagen, wie lange das dauert, aber ich kann dir sagen, Gott hat die Fähigkeit, dein Leid wieder in Freude zu verwandeln. Jesus spricht hier von einer Freude, die uns niemand nehmen kann. Warum kann die uns niemand nehmen? Weil diese Freude an Jesus gekoppelt ist. Er sagt, ihr werdet traurig sein, weil ich gestorben bin und weil ich weg bin. Aber ihr werdet euch total freuen, wenn ich als der Auferstandene wieder da bin. Und wenn eure Freude an mich gekoppelt ist, dass ihr mich habt und dass ihr mich kennt, dann kann euch diese Freude nicht niemand in der Welt wegnehmen, weil mich niemand wegnehmen kann. Wenn selbst der Tod mich nicht bezwingen kann, dann kann mich niemand wegnehmen. Und damit hast du eine ewige Freude für immer. Aber Jesus ist hier auch realistisch. Er sagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Das Leben ist hart. Das Leben tut weh. Es macht Angst, sogar in unserem wohlhabenden und friedlichen Deutschland. Aber, und das ist das Coole, all das Leid und all die Schwierigkeiten, die wir erleben, die stellen diesen Frieden, den Jesus schenken will, nicht in Frage. Er sagt hier, ich sage euch das, damit ihr Frieden habt. Frieden bedeutet also nicht, keine Schwierigkeiten zu haben, keine Bedrängnisse zu haben, sondern es ist ein Frieden in Schwierigkeiten, ein Frieden in Bedrängnissen. Ich habe schon von Dietrich Bonhoeffer erzählt, ich höre gerade eine Biografie von ihm, die mich sehr bewegt. Dietrich Bonhoeffer war ein Theologe im Dritten Reich und der hat sich aus Überzeugung dann dem Widerstand gegen Hitler angeschlossen. und war dann in Berlin-Tegel im Gefängnis inhaftiert von der SS und wurde dann später in verschiedene KZs weitergeschickt und schlussendlich hingerichtet. Und wir haben Berichte von Mitgefangenen über Dietrich Bonhoeffer, wie er auf sie gewirkt hat. Und alle sagen übereinstimmend, dass dieser Mann so einen tiefen Frieden und so eine tiefe Freude hatte, dass er das ausgestrahlt hat. Dabei hat er keinen Grund dazu gehabt. Es ist immer mehr und mehr aufgeflogen von dem Verschwörungsplan. Die Attentate auf Hitler sind gescheitert. Er war in Haft. Er war zu der Zeit verlobt, aber ohne die Möglichkeit, seine Verlobte zu sehen oder ihr zu schreiben. Und es war eine offene Frage, ob er überhaupt überleben wird. Und die Bedingungen in den Gefängnissen und KZs waren schrecklich. Eigentlich war das Leben, wo jeder von uns sagen würde, furchtbar. Da dürfte es keine Freude geben. Da dürfte es keinen Frieden geben. Aber Bonhoeffer hatte eine tiefe Freude und einen tiefen Frieden bis zum Moment seiner Hinrichtung, war völlig ruhig und gefasst. Und die Leute haben gesagt, sowas haben wir noch nie gesehen. Es gibt ihnen diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede in unserer Unruhe und in unseren Schwierigkeiten. Aber woher kommt der? Der Schlüssel dafür ist in diesem letzten Satz, in den letzten Worten, die Jesus an seine Jünger richtet. Er sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich habe die Welt besiegt. Der Grund ist wieder die Auferstehung von Jesus. Dieser Sieg, diese Hoffnung macht es möglich, dass wir Freude und tiefen Frieden erleben können, trotz aller Umstände. Ich habe schon gesagt, diese Geschichte von Bonhoeffer hat mich total bewegt. Es hat mich auch beschämt gemacht. Ich habe mich gefragt, könnte ich das in der Situation? Und wenn die Botschaft wäre, streng dich an, du schaffst es auch, oder schau dir Jesus an, der hat es geschafft, bis zum letzten Atemzug so einen Frieden zu haben, trotz Folter und Ungerechtigkeit, nimm ihn dir zum Vorbild, du schaffst es auch, du kannst die Welt überwinden wie er, dann würde ich sagen, nee, kann ich nicht. Das ist wie, wenn ein richtig guter Schüler in Mathe kommt und zu mir sagt, mach dir keine Sorgen wegen der Matheprüfung, du packst das, ist voll easy, ich habe es auch geschafft. Das ist keine Ermutigung, das ist Entmutigung. Du bist nämlich ein Mathe-Genie und ich nicht. Ja? Aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt nicht, fürchte dich nicht, du kannst die Welt besiegen. Fürchte dich nicht, du kannst es schaffen, so einen Frieden zu haben und so eine Freude, dass dich nichts umhaut. Er sagt, fürchte dich nicht, ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt für dich besiegt. Ich habe sie für dich besiegt, weil du gescheitert bist. Weil du ihr unterlegen bist, weil du ein Teil der Welt bist, weil du diesen Kampf verloren hast. Aber ich habe gesiegt, damit du es nicht mehr musst. Ich teile meinen Sieg mit dir. Durch die Auferstehung von Jesus steht uns eine Kraft zur Verfügung und ein Sieg, der das Unmögliche möglich macht. Freude im Leid, Frieden in Bedrängnis und Hoffnung über den Tod hinaus. Jesus nachzufolgen bedeutet, zu lernen, den Sieg von Jesus in Anspruch zu nehmen, aus seinen Ressourcen zu schöpfen und so durch die Härten des Lebens zu gehen, in der Gewissheit, nichts in dieser Welt kann mir irgendwas anhaben, weil Jesus schon für mich gesiegt hat. Hörst du, was Jesus dir sagt? Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt.